Feministische Außenpolitik ist eine Selbstverständlichkeit.
Wer regiert Deutschland?
Mit der Waffe an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln.
Machtwechsel.
Wir sind ja nicht in die Regierung eingetreten, um beliebt zu werden.
Sie verlieren mittlerweile, Herr Bundeskanzler, den Bezug zur Realität in unserem Land.
Machtwechsel.
Mit Dagmar Rosenfeld.
Und Robin Alexander.
Kreuzberger Nächte sind lang. Kreuzberger Nächte sind lang. Erst fangen sie ganz langsam an. Aber dann.
Kreuzberger Nächte sind lang. Noch länger als eine Nacht in Kreuzberg hat sich allerdings die Rede von Friedrich Merz auf dem Gillermoos angefühlt, obwohl er nur knapp 30 Minuten gesprochen hat. Es war eine Mischung aus ultimativer Lobhudelei für Markus Söder, plumpen Grünen-Bashing und der Feststellung, Deutschland ist nicht Kreuzberg, Deutschland ist Gillermoos. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch an die Du bist Deutschland-Kampagne aus dem Jahr 2006, die sich als Initialzündung einer Bewegung für mehr Zuversicht und Eigeninitiative verstanden hat. Beides, Zuversicht und Eigeninitiative, kann Deutschland auch derzeit wieder ganz gut gebrauchen. Ob der Slogan Du bist Gillermoos dabei helfen würde, darf allerdings in Frage gestellt werden. Wie es um die CDU und CSU außerhalb von bayerischen Bierzelten steht, wie Friedrich Merz und Markus Söder auf Deutschland blicken und wie sie aufeinander schauen, darum geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Und auch Hubert Aiwanger spielt dabei eine Rolle. Außerdem sprechen wir über den Kanzler, der unfreiwillig seinen Jack Sparrow-Moment erlebte. Auch wenn eine Augenklappe noch keinen Piraten macht, so war am Mittwoch im Bundestag ein für Scholz-Verhältnisse fast schon rebellischer Kanzler zu erleben. Oder, um es mit Jack Sparrow zu sagen, the only rules that matter are these, what a man can do and what a man can't do.
Aber das ist Deutschland. So wie Sie heute Morgen hier zusammen sind, nicht Berlin, nicht Kreuzberg. Gillermoos, meine Damen und Herren, ist Deutschland.
So Friedrich Merz am Montag auf dem Gillermoos. Robin, Merz scheint irgendeinen Kreuzberg-Tick zu haben, denn schon vor 3 Jahren hat er auf dem politischen Aschermittwoch der CDU in Thüringen gesagt, das ist hier nicht Berlin-Kreuzberg, das ist mitten in Deutschland. Der Unterschied ist allerdings, damals regierte in Berlin die SPD. Jetzt ist es die CDU mit Kai Wegner als Oberbürgermeister. Also Robin, warum immer noch dieses Kreuzberg-Berlin-Bashing von Merz?
Irgendwie haben Teile der deutschen Konservativen so ein Berlin-Trauma, weil einerseits ist Kreuzberg ist nicht Deutschland und andererseits gibt es ja diesen berühmten Bestseller Neukölln ist überall. Also Kreuzberg ist nicht mehr Deutschland, aber Neukölln ist überall. Einerseits will man sich distanzieren und andererseits hat man Angst, dass alles so wird. Das kann ja schon nur eins von beiden stimmen. Und Merz hat da wirklich die eigenen Leute geschockt. Also ich war Dienstagabend auf einem CDU-Fest in der Torstraße. Da hat nämlich Paul Ziemiak, der Generalsekretär der NRW-CDU, zu seinem Geburtstag eine Bar gemietet und das halbe politische Berlin eingeladen. Also von
aber die Torstraße ist Berlin-Mitte, ne? Oder
ja, die Torstraße ist Berlin-Mitte, aber da gab es auch tätowierte Kellnerinnen und jeder, der da ankam, brachte den Joke, Mensch, Paul, gut, dass du nicht nach Kreuzberg eingeladen hast. Und auf dieser Party war dann auch Joe Scialo, das ist der Kultursenator Berlins, der gerade eine richtig gute Idee hat, nämlich die größte Bibliothek Berlins in die Mitte der Stadt zu machen, Friedrichstraße, der schwarz ist und der sozusagen für die CDU diese kulturellen Milieus wieder erobern will. Ja, und also die waren alle schlankweg entsetzt über, dass Kreuzberg irgendwie nicht zu Deutschland gehören soll.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ist das ein Anbiedern von Merz an den ländlichen Raum? Also war das Bierzelt stimmungsmäßig der Versuch, die Leute da vor Ort auf seine Seite zu bringen?
Ich habe da länger drüber nachgedacht, weil tatsächlich ist das ein ernstes Thema für die CDU. Und einige waren wirklich entsetzt, dass das so gefallen ist. Und man muss ja immer erstmal das Positive vermuten. Ich glaube aber nicht, dass es ein Aussetzer war, weil er schließt die Rede ja nochmal damit. Also er eröffnet damit, hält dann die ganze Rede und kommt dann wieder auf Kreuzberg ist nicht Deutschland, sondern Gillamoos. Also er hat sich wohl schon was dabei gedacht, wenn das zweimal im Skript stehen hat. Und ich verstehe es wirklich nicht, weil wofür steht Berlin-Kreuzberg? Berlin-Kreuzberg war früher ein Arbeiterbezirk, dann war es ein Türkenbezirk, dann war es die alternative Szene. Aber davon gibt es ja alles. Es gibt noch Arbeiter, es gibt noch Türken, es gibt noch alternative Szene. Aber vor allen Dingen ist das ja wahnsinnig teurer Bezirk mittlerweile, wo sich normal Arbeitende gar keine Eigentumswohnungen leisten können. Kreativwirtschaft, und es ist auch nicht so, dass ganz Deutschland irgendwie einen Berlin-Hass hat oder einen Kreuzberg-Hass. Im Gegenteil, die ganzen Junggesellenabschiede und Kegelschwestern-Ausflüge der Welt fahren doch nach Berlin, trifft man doch in jedem ICE. Ja? Also da stimmt irgendwas nicht. Und ich glaube, das ist auch bei Merz durcheinander geraten, weil wovon will er sich absetzen? Von dem Regierungsviertel, das ist nicht in Kreuzberg. Ja? Und ich glaube, da ist einiges durcheinander geraten und das war wirklich keine gute Nummer.
Lass uns weg von Kreuzberg gehen und nochmal zurück auf die Bühne des Gillamoos. Nachdem er also schon mal über Deutschland gesprochen hat, wo er es verortet, hat Merz dann angefangen, eine wirklich ultimative Lobhudelei auf Markus Söder loszulassen. Und die klang dann fast so, als sei Söder der König von Deutschland. Lass uns mal hören, was Merz über Söder gesagt hat.
Du stehst in einer Reihe mit großen Persönlichkeiten der CSU. Edmund Stoiber, Theo Weigel, Horst Seehofer, viele andere, die Verantwortung getragen haben für Bayern, aber auch für Deutschland.
So, das war der eine Teil, und dann hat Merz später noch mal richtig nachgelegt.
Und gerade in den letzten Tagen hat er eine Aufgabe zu lösen gehabt, Markus, die ich finde, die hast du bravourös gelöst. Sehr gut, genau so war es richtig, das so zu machen.
Robin, Höflichkeit gegenüber dem Gastgeber ist ja das eine. Aber das, was Merz da abgezogen hat, das ist doch echt dick aufgetragen gewesen.
Ja, du hast wie immer genau den richtigen O-Ton rausgesucht, den niemand verstanden hat. Also schon an dem Montag, als die Rede noch lief, bekam ich SMS von CDU-Leuten, was tut Merz da? Weil man muss sich ja vergegenwärtigen, das ist einen Tag nach dieser Entscheidung von Markus Söder, Hubert Aiwanger im Amt zu lassen. Ja, also ein wahnsinnig schwieriger Termin auf diesem Volksfest, wo ja alle Parteien dieses Format haben der Bierzeltrede, und die Freien Wähler tagen parallel. So, und Aiwanger und Söder haben sich abgesprochen, dass sie beide diese Affäre gar nicht erwähnen. Und Aiwanger überlässt das seinem Generalsekretär, der vor ihm spricht. Aber vor Söder spricht nicht sein Generalsekretär, sondern Friedrich Merz. Und der CDU-Vorsitzende kommt nach Bayern und spricht diese Affäre an und sagt, bravourös gelöst. Ja, wobei jeder in der CDU und auch in der CSU, selbst die Leute, die finden, dass Markus Söder sich richtig entschieden hat, Aiwanger im Amt zu lassen, von denen gibt es einige, die sagen nicht bravourös, die sagen von zwei Übeln das kleinere gewählt. Ja, oder wir waren in einer Zwickmühle, wir konnten uns nur falsch entscheiden und Söder hat sich weniger falsch entschieden, als es die andere Entscheidung war. Aber bravourös ist ein Adjektiv, das einem da wirklich überhaupt nicht einfällt. Und ich verstehe auch nicht, also A, verstehe ich nicht, warum Merz sich diesen Konflikt zu eigen nimmt und warum er sich an Söder kettet. Weil Söder weiß doch gar nicht, was Aiwanger die nächsten Wochen tut. Ob er weiter eskaliert, ob er sich zur verfolgten Unschuld stilisiert.
Noch mehr erklärt, als er es eh tut, ja.
Ja, genau, also schon Söder hat sich an Aiwanger gekettet. Jetzt kann man noch sagen, er hatte halt keine andere Möglichkeit. Aber Merz tut es völlig ohne Not. Merz sitzt jetzt in einem Boot mit Söder und mit Aiwanger Und das hat niemand in der CDU verstanden und ich habe auch keine Antwort darauf, warum man das getan hat.
Vielleicht der Versuch eines endgültigen Nicht-Angriffspakt, also das Angebot von Merz, ich stütze dich jetzt hier in der Aiwanger-Sache, dafür wirst du mich später stützen, wenn es um die K-Frage geht?
Ja, das ist eine interessante Interpretation. Das wäre aber das Gegenteil, weil was Merz bisher getan hat. Weil die Vorgeschichte ist ja, in der CDU gilt als sozusagen gesichertes Wissen, wenn man gegenüber Markus Söder Schwäche zeigt, wird man von ihm gedemütigt. Das haben so unterschiedliche Menschen erlebt, wie Annegret Kramp-Karrenbauer, wie Armin Laschet. Die sind alle zu Markus Söder gegangen und haben gesagt, lass uns kooperieren, wie kann ich dir helfen, wie kannst du mir helfen? Und haben alle von ihm auf die Mütze bekommen. Das haben wir ja in extenso, habe ich ganze Bücher drüber geschrieben. So, und Merz hat es ja gerade anders getan. Merz ist, als er CDU-Vorsitzender wurde, zu Söder gegangen und hat gesagt, Freundchen mit mir nicht. Hat ihm eine sehr harte Ansage gemacht, dass er das nicht mit sich werde machen lassen. Auch gestützt auf eine größere Zustimmung in der Partei, als seine Vorgänger Laschet und Kramp-Karrenbauer es hatten. Und es schien ja Monate zu sein, dass Söder das akzeptiert. Er hat ihn ja monatelang geschont. Und jetzt, ausgerechnet in der Phase, wo Söder schwach ist, reist Merz zu ihm. Ich meine, er hätte den Termin auch absagen können. Er hätte sagen können, leider krank geworden oder sonst was. Oder also, dass er da hingeht, ist ja schon ein Zeichen. Und macht wirklich, man muss es so hart sagen, Unterwerfungsgesten. Also da kommen auch in der weiteren Rede Sätze vor wie, Bayern ist das bestregierte Land der Welt. Das beste regierte Bundesland. Und da fragt man sich, wie nicht Schleswig-Holstein, nicht NRW, nicht Hessen, die auch gerade im Wahlkampf sind? Ja, also da macht sich der CDU-Vorsitzende vor der CSU klein und die Verhältnisse sind auch gar nicht mehr so. Ja, also wenn man sich mal anguckt, Markus Söder regiert mit 37,2%. Schon NRW hat beim letzten Mal 35,7 gehabt. Sachsen-Anhalt 37,1. Und in Schleswig-Holstein, Daniel Günther hat 43,4%. Also diese alte Erzählung, die CSU ist immer 10-15% über der CDU, die stimmt doch gar nicht mehr. Und auch jetzt in Umfragen, Markus Söder liegt unter 40%. Also man versteht nicht, warum der CDU-Vorsitzende nach Bayern fährt und Unterwerfungsgesten macht.
Und du hast es ja eben gesagt, jeder in der CDU, der mal was zu sagen hatte, hat gemerkt, wenn du mit Söder versuchst, gemeinsame Sache zu machen oder Söder entgegenkommst, was Söder offenbar auch immer als Schwäche wertet, dann kriegst du einen drüber. Und irgendwie hat Merz das sofort auf dem Gillermoos auch zu spüren bekommen. Nämlich als er von der Bühne ging, folgte ihm Söder und Söder eröffnete mit folgenden Worten.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Friedrich, zunächst mal ein herzliches Dankeschön. Hier ist vorne alles nass.
Also. Also, da hat Merz die ultimative Lobhudelei auf Söder losgelassen, hat sich ihm, wie du sagst, unterworfen und dann macht Söder das, führt ihn so richtig vor.
Ja, auch da, um den Zuhörern, die das vielleicht nicht gesehen haben, das mal visuell vorzuführen. Das ist dieses Bierzelt, da redet Merz und er schwitzt. Er schwitzt ganz stark. Also er muss
hat den Janker auch nicht ausgezogen. Er hat den Janker die ganze Zeit angelassen während der Rede.
Also auch das ist schon eine Geste, dass sich jemand aus NRW in diesen Bayern-Zwirn da zwängt. Und dann auch Merz kommt zum Podium und sie spielen Glück auf, der Steiger kommt. Ja, das ist ein Ruhrgebietslied und passt überhaupt nicht zum Sauerland, aber auch egal. Und dann spricht Merz und er schwitzt ganz stark. Er muss mehrmals die Brille abnehmen, Tuch rausnehmen und sich abtupfen. Und Merz und Schwitzen hat eine Geschichte, weil Merz hat beim Hamburger Parteitag, als er legendär gegen Annegret Kramp-Karrenbauer verlor. Als
und die Favorit, schlechteste Rede seines Lebens ungefähr gehalten.
Genau, als er sozusagen den Elfmeter seines politischen Lebens versammelt hat, hat er auch so stark geschwitzt. Und hinterher wurde von Leuten, die ihm sehr gewogen sind, die Legende verbreitet, dass Adenauer hätte die Scheinwerfer besonders grell gestellt, um ihn zu rösten. So, also auf jeden Fall, Schwitzen im Bierzelt ist sowieso schlecht. Bei Friedrich Merz hat es eine besondere Note. Und er schwitzt erkennbar. Ich war ja nicht da. Ich glaube, man sah es am Fernsehen noch stärker als im Zelt. Also ich habe Nick Doll gefragt, unseren Reporter, der da war, aber der meinte, man hat es auch gesehen. Aber auf jeden Fall, dieses Schwitzen ist da und dann kommt der Söder auf die Bühne und thematisiert das, ist ja alles ganz nass hier. Und ich meine, du hast ja das Lachen auch eingespielt, ne? Also schon hart, oder?
Ja, extrem hart. Und dann finde ich noch, Söder, der Mann, der gerade richtig Probleme in Bayern hat, du hast die Umfragen genannt, also von den 40% ist er entfernt, die er mindestens holen wollte, der sich an Aiwanger ketten musste, weil es politisch wohl keine Alternative für ihn gegeben hat, so wie er den Wahlkampf geführt hat. Dieser Söder, der also echt Probleme an den Hacken hat, sagt dann als nächstes zu Friedrich Merz noch diese Sätze.
Wenn du Probleme hast in der CDU, wenn du dich einsam fühlst in der CDU, wenn du dich traurig fühlst im Sauerland, ja, du bist immer willkommen. Wir machen das jedes Jahr und ich fast jede Woche. Herzlich willkommen und Dankeschön. Hier lebt sich's einfach besser, auch für dich. Dankeschön.
Jetzt musst du was sagen, Robin. Mir fehlen die Worte.
Ja, aber also jetzt überlegen wir einmal, A, warum hat Söder das getan? Ja, warum demütigt er den CDU-Vorsitzenden in dieser Situation? Und da habe ich mit bestimmt 10 Leuten in dieser Woche drüber gesprochen, weil es mich wirklich interessiert hat. Und die eine Hälfte sagt, das ist der Machiavellismus, wenn du angeschlagen bist, musst du jemand anders klein machen. Und andere Leute sagen, so ist Söder einfach. Und die noch interessantere Frage ist ja eigentlich, warum Friedrich Merz sich so verhalten hat. Und wenn man da nach einer politischen Erklärung sucht, dann kann man darauf kommen, dass Friedrich Merz einer Dolchstoßlegende vorbeugen will. Nämlich, wenn die CSU-Wahl in Bayern nicht so klappt, wie man sich das denkt. Und das wäre ja schon ein Ergebnis unter 40%. Wobei schon interessant, wie tief da die Latte mittlerweile gelegt wurde. Weil früher wäre 40% kein gutes CSU-Ergebnis gewesen. Aber sagen wir mal, man kommt da drunter und es geht in der CSU die Debatte los, was ist geschehen. Dann soll niemand sagen, es lag an der CDU. Also die CDU war nicht solidarisch, die CDU hat falsche Stichworte gegeben, die CDU hat bei Aiwanger was anderes gesagt. Und deshalb, so kann man argumentieren, fährt Merz dahin, reiht sich ein, ordnet sich unter und macht sozusagen alles, was Söder will, damit in ein paar Wochen es nicht heißen kann, es lag an der CDU.
Was Friedrich Merz zur Causa Aiwanger gesagt hat, Robin, das ist das eine. Beeindruckend und auch für die gesellschaftliche und politische Debatte viel bedeutender und wichtiger, finde ich, sind die Stimmen aus der jüdischen Gemeinde. Allen voran Charlotte Knobloch. Die hat zur Söder-Entscheidung, Aiwanger im Amt zu belassen, gesagt, sie verstehe diese Entscheidung. Aiwanger hätte eine Entlassung im Wahlkampf ausgenützt und hätte damit wohl auch Erfolg gehabt, so Knobloch. Und das wäre die noch größere Katastrophe gewesen. Aiwanger hat sich auch offenbar bei Charlotte Knobloch entschuldigt. Diese Entschuldigung hat sie aber nicht angenommen. Robin, nach den 2 Wochen heftigster Debatte um dieses Flugblatt und das Verhalten von Aiwanger. Was für ein Resümee kann man ziehen für die gesellschaftliche Debatte und den Umgang in Deutschland mit Antisemitismus?
Ich finde, erstmal muss man dankbar sein, wie, man muss das wirklich sagen, politisch klug sich die jüdischen Organisationen verhalten. Also Frau Knobloch ist ja keine Profipolitikerin oder ich nehme genauso dazu Josef Schuster. Also erstmal, auch das muss man mal auf Söders Habenseite verbuchen. Söder hat die angerufen vor der Aiwanger-Entscheidung, hat seine Entscheidung erklärt. Söder hat immer das Gespräch mit den jüdischen Gemeinden gesucht, im Gegensatz zu Herrn Aiwanger. Und diese Klugheit zu sagen, wir verstehen diese politische Entscheidung, wir bleiben aber dabei, was Herr Aiwanger tut, geht nicht. Und dass Frau Knobloch auch sagt, ich habe seine Entschuldigung abgelehnt, also deutlicher kann man ja nicht werden. Das ist, finde ich, schon ein Maß an politischer Klugheit, für das man einfach nur dankbar sein kann in diesem Land.
Robin, da kann ich dir in allem nur recht geben. Wenn man jetzt aber einmal auf die Umfragen blickt, ist ja schon bemerkenswert, die Freien Wähler haben zugelegt. Also die Legende, die Aiwanger verbreitet hat, er ist das Opfer einer Kampagne, die scheint ja gefruchtet zu haben.
Ja, also es gibt 2 Umfragen an Stand, wo wir jetzt sprechen, die die Freien Wähler im Aufwind sehen. Und bei der CSU ist das fast mit Erleichterung registriert worden, weil dort die Wählerwanderung nicht allein von der CSU kommt. Also es gibt keine ausgewiesene Wählerwanderung, man kann nur gucken, wer hat gewonnen, wer hat verloren. Und da hat die CSU 1 Prozentpunkt verloren. Und die Freien Wähler haben 4 gewonnen. Also die 3 anderen kommen sozusagen von anderen Parteien. Das war aber zu erwarten. Und das Interessante wird jetzt, wie Hubert Aiwanger damit umgeht. Ja, und es gibt Leute, wie gesagt, ich habe eine Menge jetzt da telefoniert, die machen sich tiefe, tiefe Sorgen in der CSU, weil die sagen, das eigentliche Ziel von Hubert Aiwanger ist der Bundestag. Hubert Aiwanger träumt davon, mit den Freien Wählern in ganz Deutschland vertreten zu sein und ins Parlament einzuziehen. Und dafür hat er immer schon Aktionen gewählt, die sehr plakativ waren. Also Beispiel 2016, du erinnerst dich vielleicht, Höhepunkt der Flüchtlingskrise, fuhr ein Bus aus Bayern voller Flüchtlinge zum Kanzleramt. Ja, da saß ein Landrat der Freien Wähler drin, ein Herr Dreyer, der hatte irgendwie Merkel angerufen und gesagt, ich bringe Ihnen die einfach, ich kann den nicht mehr unterbringen. Aber Hubert Aiwanger saß auch drin. Also die fahren mit dem Bus zum Kanzleramt, lassen sich da filmen, lassen die aussteigen. Der Pförtner des Kanzleramts sagt, nee, man kann im Kanzleramt keine Flüchtlinge abgeben. Daraufhin steigen alle wieder ein und fahren zurück. Ja, also reine PR-Aktion. Oder denk mal auf dem Höhepunkt der Corona-Zeit, so Hubert Aiwanger die Position einnahm, ich lasse mich nicht impfen. Und wenn man ihn fragte, sagte er, das geht sich überhaupt nichts an, warum ich das nicht tue. Also er nahm diese Impfgegner-Position ein. Später ließ er sich dann impfen, aber ist auch egal. Aber er versucht halt immer in diesen gesellschaftlichen Debatten so eine Position zu nehmen, die sehr gut vermarktbar ist. Jetzt haben wir aber eine gesellschaftliche Debatte, wo es um Antisemitismus und deutsche Vergangenheitsbewältigung geht. Und ihm ist sehr deutlich erklärt worden, auch von CSU-Seite, dass er aus diesem einmaligen Stunt keine Kampagne machen darf. Nämlich so nach dem Motto, das wird man ja noch gesagt haben dürfen. / Jugendsünde. Aber ob er das auch so sieht, also ob es das jetzt war oder ob er diesen Tiger jetzt bis zur bayerischen Landtagswahl und dann bis zur nächsten Bundestagswahl reitet, das weiß niemand.
Die Erkenntnis der Woche.
Es heißt ja, mit dem Zweiten sieht man besser. Am Mittwoch aber war im Bundestag ein Kanzler zu erleben, der derzeit nur mit einem Auge aufs Land blicken kann, es aber in der zweiten Hälfte der Legislatur besser machen will. Er sei den Stillstand leid, hat Scholz gesagt und hat dann Friedrich Merz und der Union ein Angebot gemacht.
Und ich möchte Ihnen deshalb einen Pakt vorschlagen, sagen wir einen Deutschlandpakt. Ein Deutschlandpakt, der unser Land schneller, moderner und sicherer macht. Tempo statt Stillstand, Handeln statt Aussitzen, Kooperation statt Streiterei.
So, nach dem Deutschlandticket und dem Deutschlandtempo kommt jetzt der Deutschlandpakt. Aber Robin, ein Kanzler, der noch nicht mal mit seiner eigenen Koalition einen gemeinsamen Kurs hinbekommt. Also Streit über Atomkraft, wochenlange Auseinandersetzungen um das Heizungsgesetz, Minister, die Gesetze blockieren, um nur mal ein paar Dinge zu nennen. Wie will der denn das ganz große Bündnis mit der Opposition schließen? Also ist das hier ein Showangebot gewesen? Oder wie viel Ernsthaftigkeit steckt tatsächlich dahinter?
Ja, das Angebot ging ja gar nicht nur an die Opposition im Bundestag, sondern auch an sozusagen alle staatlichen Ebenen. Also hat er auch alle Ministerpräsidenten angesprochen. Und im Prinzip fände ich das eine richtig gute Sache. Konkret habe ich das allerdings auch unter Showverdacht. Weil erstens, er hat niemandem vorher Bescheid gesagt. Also wenn man tatsächlich so ein Angebot machen würde, das würde ja heißen, wir suchen einen Konsens über die Grenzen von Regierung und Opposition und über die Grenzen der verschiedenen Rollen im Föderalismus hinweg, bevor wir Gesetzgebung in Gang setzen oder so weiter. Dann hätte man ja mal jemanden informiert.
Also Koalitionspartner zum Beispiel.
Ja, oder auch die Seite, die sich dazu verhalten muss. Also ich gebe dir ein Beispiel, als Scholz damals an diesem berühmten Sonntag im Februar mit dem Sondervermögen kam. Da wusste Friedrich Merz, was kommt. Er wusste es nicht in jedem Detail, aber ihm war vorher vom Kanzler mitgeteilt worden, ich werde morgen vorschlagen. So, damit Merz auch 24 Stunden hat, sich einen Kopf zu machen und sich auch mit seinen politischen Hintersassen zu besprechen. Nehmen wir das Angebot an, unter welchen Umständen nehmen wir das an und so weiter. Und das ist jetzt bei diesem Deutschlandpakt nicht erfolgt. Das ist nur ein Wort. Und ich finde auch, so sehr mir die Idee prinzipiell sympathisch ist, ich glaube, also ein Beispiel, an diesem Freitag beschließt die Regierung das Heizungsgesetz. Ja? Das Heizungsgesetz regelt die Dekarbonisierung des Gebäudesektors, was nun wirklich unter dem Stichwort Klimawandel ein riesen, riesen Ding ist, was auch eigentlich 20 Jahre halten muss. Also man muss sich jetzt darauf verlassen können, wie steigt der CO2-Preis, welche Förderung kriege ich für meine Wärmepumpe und so weiter und so fort. So, und Stand jetzt ist, Die Regierung peitscht es durch, vom Bundesverfassungsgericht gezwungen, wenigstens die Fristen einzuhalten, gesteht noch nicht mal eine zusätzliche Ausschussberatung zu. Und die Opposition sagt, sollten wir jemals gewählt werden, werden wir das alles wieder abschaffen. Ja, also genau das, was man bei so langfristigen Projekten nicht braucht. Also wenn Deutschlandpakt, hätte Scholz sagen müssen, Deutschlandpakt, und wir reden nochmal gemeinsam darüber, wie wir das machen mit der Energiewende im Wärmesektor. Und wir reden, hätte man ja noch mehr Sachen haben können.
Hallo, mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Im Podcast Aha, 10 Minuten Alltagswissen, beantworten wir Alltagsfragen aus dem Bereich der Wissenschaft. Was passiert im Hirn, wenn wir altern? Können wir zu lange schlafen? Und gibt es den Post-Holiday-Blues wirklich? Um diese Fragen zu beantworten, sprechen wir mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, die Welt noch besser zu verstehen. Immer dienstags und donnerstags. Bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.
Zumal ja auch Merz vor Scholz geredet hat, also Merz gar nicht darauf reagieren konnte, Merz die Regierung hart angegangen ist, vor allem was das 2% NATO-Ziel und das Sondervermögen Bundeswehr anging, und Scholz ihm direkt zu Beginn seiner Rede richtig hart gekontert hat, Merz angegangen ist, ihm einen Popanz vorgeworfen hat, den er da aufbauen würde. Dann kam im Laufe der Scholz-Rede eben dieses Angebot für den Deutschlandpakt. Und aus der Union war es dann Alexander Dobrindt, der da als einziger noch drauf reagieren konnte, richtig. Und der hat sofort die Flüchtlingsfrage aufgemacht. Also das ist ja verpufft. Und dann waren aus Grünen und FDP-Kreisen aus den Rednern, da hat niemand auch nur ein Wort zu diesem Deutschlandpakt vom Kanzler gesagt.
Ja, das ist auch... Also man muss eigentlich noch dazu nehmen, was am Vortag im Bundestag passierte. Da hielt ja Christian Lindner die Rede zum Haushalt. Und Lindners Rede ist im Kern, Eisberge kommen auf uns zu, wenn wir nicht aufpassen. Also sozusagen das ganze Staatsschiff wird sinken, wenn wir nicht umsteuern. Und diesen Gedanken hat nur einer aufgenommen, Friedrich Merz. Also keiner aus der Ampel, ja. Also da ist eine ganze, ganze Menge gerade im Argen.
Im Hinterzimmer.
Robin hat sie schon angesprochen, die Haushaltsplanung und der Eisberg, auf den das Deutschlandschiff zuschippert. Die Haushaltsverhandlungen waren ja im Kabinett schon hart. Im Parlament werden sie wahrscheinlich noch viel härter werden. Denn sowohl SPD als auch Grüne sind mit dem Haushaltsentwurf, den ihre Regierung vorgelegt hat, alles andere als einverstanden. Kürzungen im Sozialen, wie etwa beim Freiwilligendiensten oder Jugendsozialarbeits- und Integrationshilfen, bei Programmen für Langzeitarbeitslosen, all das nennt die SPD-Chefin Saskia Esken falsch, und man werde ganz stark darauf achten, dass diese Themen im Sozialen nicht rasiert werden. Robin, da ist also zum einen der Widerstand aus der SPD, aus der Partei der Grünen gegen den Sparkurs. Gleichzeitig hat sich jetzt gerade der Bundesrechnungshof geäußert. Der hat gesagt, letztlich könne von Sparkurs noch gar keine Rede sein. Ziehe man die erheblichen Verlagerungen von Ausgaben in Sondervermögen und die echte Nettokreditaufnahme heran, dann zeige sich, die Ausgaben und die Neuverschuldung des Bundes sind weiterhin stark expansiv. Wie soll das zusammengehen?
Ja, man läuft durch dieses Regierungsviertel und man kommt sich vor, da leben Leute in unterschiedlichen Realitäten. Also erstmal, wie der Bundesrechnungshof das ausrechnet, ist völlig korrekt. Also niemand bezweifelt die Rechnung. Was interessant ist, dass die so outspoken sind. Also dass die also so offensiv in immer kürzerer Taktung an die Öffentlichkeit gehen damit. Und ich persönlich hege den Verdacht, dass die der Regierung den Weg zu einem weiteren Sondervermögen abschneiden wollen. Also die haben Angst, dass noch weiter Schattenhaushalte aufgemacht werden. Also man hat genau das. Also tatsächlich ist die Kreditaufnahme 5-mal so hoch wie ausgewiesen. Von einem Sparhaushalt kann überhaupt nicht die Rede sein. Also wir haben, der Etat ist immer noch 25% größer als 2019. Und da war ja die Jahre vorher auch gewachsen. Ja? Also es ist Geld da ohne Ende. Gleichzeitig trifft man vernünftige Menschen aus SPD und Grünen, die sagen, um Gottes Willen, Lindner hat uns ins Sparen gezwungen. Ich komme mir vor wie Heinrich Brüning in der Weimarer Republik. Wir sparen alles zusammen und der Faschismus steht vor dem Tor. Und man fragt sich, mein Gott, wovon sprecht ihr? Ne? Aber das ist tatsächlich so. Und ich meine, wie schwer war das für die Regierung überhaupt, diesen Etat hinzukriegen? Ja? Damals Eckwerte nicht hingekriegt, Kabinettsbeschluss verschoben und. Ne? Und jetzt haben ja wirklich Lindner und Scholz mit vereinten Kräften und voller Prokura des Bundeskanzleramtes das auf der Kabinettsebene ins Ziel gebracht. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie SPD und Grüne das mittragen bis zum Beschluss im Parlament im November.
Nun ist die jetzige Ampel ja auch für eine Langfristplanung, eine längerfristige Finanzplanung des Bundeshaushalts zuständig. Und diese Koalition bezeichnet sich ja gerne als Fortschrittskoalition oder Zukunftskoalition mit Verantwortung auf die Zukunft geblickt. Da verweisen die Experten des Bundesrechnungshofs nochmal darauf, dass es ab 2028 richtig hart kommen wird, weil dann müssen die Zinsen für die Schulden, die man während der Corona- und Energiekrise aufgenommen hat, zurückgezahlt werden für diese Kredite. Und das beginnt eben 2028 mit 11 Milliarden Euro und ab 2031 müssten sogar jährlich 17 Milliarden Euro zurückgezahlt werden. Und das über 30 Jahre hinweg. Also ein vorausschauender Finanzminister muss das ja auch schon im Blick haben. Man kann natürlich sagen, das sind die Probleme der nächsten Regierung und im Zweifelsfalle wird es keine Ampelregierung sein und es wird keinen FDP-Finanzminister geben. Aber wenn jetzt der Bundesrechnungshof schon sagt, dieses Jahr, das ist kein Sparhaushalt, das hat mit Konsolidierung noch nichts zu tun, ihr setzt keine Prioritäten, auch das sagt der Bundesrechnungshof. Mit Blick auf die Zukunft wird es ja dann noch gruseliger.
Ja, das ist tatsächlich so. Also du hast erwähnt, die Rückzahlung für Corona-Kredite beginnt. Dann irgendwann muss ja auch mal dieser Wehretat erhöht werden. Also wir haben ja eine Regierung, die sagt, jetzt aber wirklich 2% gilt, aber in der mittelfristigen Finanzplanung den Verteidigungshaushalt nicht erhöht. Jetzt kann man das ein paar Jahre mit diesem Sondervermögen kaschieren, aber das ist irgendwann alle. So, und da kann man ja nicht sagen, wir machen noch ein Sondervermögen, sondern dann muss der Verteidigungshaushalt sprunghaft um 25 Milliarden Euro angehoben werden. Es kann gar nicht anders gehen. So, und wo da die politische Kraft für herkommen soll. So, außerdem wird das ganze Schuldenmachen ja viel teurer wegen der Zinsen. Ja? Also das ist so, der Bund nimmt neue Schulden auf und die laufen ein paar Jahre. Und jetzt haben Länder in Europa in der Zeit der Niedrigzinsen, Österreich zum Beispiel, Schulden für 99 Jahre aufgenommen. Also die fahren noch lange mit den niedrigen Zinsen. Unsere Leute haben aber so einen Mittelweg gewählt. Also ich glaube, die mittelfristige Laufzeit ist, glaube ich, gerade 9 Jahre. Ja, und jedes Jahr läuft ja was aus und muss neu aufgenommen werden. Das heißt, der Schuldendienst steigt sowieso schon. Also du hast die Tilgung, die beginnt, du hast die Bundeswehr, du hast die Zinsen, die höher werden. Darum hat ja Scholz auch so einen Bammel vor diesem Industriestrom, weil da kommen ja nochmal 20, 25 Milliarden dazu. Also da kommt wirklich eine Welle auf die nächste Regierung zu, wo man wirklich sagen kann, der nächste Finanzminister oder die nächste Finanzministerin ist echt eine arme Sau.
Ich hoffe, dass wir dann immer noch in Machtwechsel über die nächste oder den nächsten Finanzminister reden werden. Und ich werde dich dann an deine Worte erinnern von damals, wo du sagtest, das wird eine arme Sau sein. Robin, nächste Woche geht es hier weiter mit Machtwechsel. Ich freue mich jetzt schon darauf. Und du bist sicherlich keine arme Sau, weil Robin, du hast das letzte Wort, wie immer.
Auf Wiederhören.